Lesen 1. Korinther 10, die Verse 1 bis 13. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie ihr geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von der Schlange umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg und eine Leuchte für unseren Fuß. Und Herr, wir bitten heute, dass du durch deinen Geist uns erleuchtest, dass dein Wort wahrhaftig ein Wegweiser auf unserem Weg wird und dass wir danach wandeln können. Und so bitten wir in Jesu Namen. Amen. Paulus bringt uns heute Morgen zurück in die Wüste. Er spricht über Israel während der Wüstenwanderung. Und ich möchte, dass wir uns heute Morgen vorstellen, wir wären in der Wüste. Das denken einige von euch, wieso in der Wüste? Ich meine, wir leben in einer Stadt, wir haben Zivilisation, wir haben Supermärkte, wir haben fließendes Wasser. Aber ich möchte, dass wir uns vorstellen, wir sind in der Wüste. Weil das ist das Bild, was uns die Bibel gibt. Das Bild von einer Wüstenwanderung. Erinnert euch, Israel war erlöst worden aus Ägypten, aus der Sklaverei. Gott hat sie befreit mit ausgestrecktem Arm und mächtiger Hand und er hat sie in das versprochene Land geführt. Sie waren in der Wüste, auf dem Weg aus der Sklaverei in ein neues Land. Das Neue Testament spricht von uns Christen genauso. Wir sind erlöst, errettet und wir sind auf dem Weg in ein versprochenes, ein verheißenes Land. In Christus hat uns Gott von der Sklaverei der Sünde befreit und er führt uns in Christus in das verheißene Land, in die neue Schöpfung, wie es in der Offenbarung heißt. Und selbst Abraham im Alten Testament hat nicht auf Kanaan geschaut, sondern er hat auf das neue Land geschaut, was kommen soll, dessen Stadt von Gott selbst gebaut ist. Und Paulus sagt uns in diesem Abschnitt, dass wir sogar dieselben Erfahrungen gemacht haben wie unsere Väter in der Wüste. Er sagt, unsere Väter sind getauft worden. Sie haben dieselbe geistliche Speise und denselben geistlichen Trank getrunken. Und dann in Vers 14 spricht Paulus davon, dass wir einen geistlichen Trank und eine geistliche Speise essen, nämlich das Abendmahl, wenn wir zusammenkommen. Und wir sind doch getauft worden in Christus. Die Speise und der Trank sahen anders aus, die Taufe sah anders aus, aber Paulus macht deutlich, der Inhalt war derselbe. Der Inhalt war Christus, denn sie tranken aus einem geistlichen Fels, der ihnen gefolgte, der Fels aber war Christus. Bei der Erfahrung, die Israel in der Wüste gemacht hat, ging es wie bei uns um Christus. Wir sind also in der Wüste. Wir sind auf dem Weg dorthin, wo Gott uns haben will. Und wir können alle sagen, wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Aber wir müssen aufpassen. Wenn man durch die Wüste wandert, ist es gefährlich. Es gibt wilde Tiere. Es gibt manchmal in der Wüste extra Gruppen, die sich darauf spezialisiert haben, Leute in der Wüste zu überfallen und teilweise umzubringen. Und manchmal läuft man tagelang ohne Wasser zu sehen. Und wir wissen aus den letzten Wochen, vielleicht nicht aus den letzten Tagen, dass bei heißem Wasser wichtig ist. Aber dann gibt es andere Gefahren, sagt uns Paulus. Paulus sagt, es gibt auch geistliche Gefahren, auf die wir aufpassen müssen. Geistliche Gefahren, die kommen. Achtet auf Vers 5, er sagt, Israel hat die gleiche Erfahrung gemacht wie wir, aber die meisten Israeliten sind nicht ins versprochene Land eingezogen. Von der Generation, die aus Ägypten ausgezogen ist, sind zwei Männer eingezogen, Kaleb und Josua. Und deshalb schreibt Paulus, die Wanderung in der Wüste ist für uns ein Vorbild, aber es ist für uns vor allem ein warnendes Vorbild. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben. Vor allem sollen wir davor gewarnt werden, nicht stolz durch die Wüste zu wandern. Nicht zu denken, wir haben das schon alles erledigt, wir kriegen das schon hin. Wir werden sehen, welche Gefahren auf dem Weg liegen, wovor wir uns schützen sollten. Nämlich damit wir, wie Paulus sagt, nicht das Böse verlangen oder nach dem Bösen begierig werden, so wie jene, so wie Israel das Böse verlangt hat. Deshalb lautet der Titel der Predigt, Gefahren auf dem Weg. Gefahren auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg ins verheißene Land, aber auf diesem Weg begegnen wir Gefahren. Und die erste Gefahr, die uns begegnet, ist Götzendienst. Wenn wir auf Vers 7 schauen, da heißt es, werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Wir laufen durch die Wüste. Und wir wissen, eines Tages kommen wir an. Gott hat uns das versprochen. Aber bis dahin ist es jeden Tag dasselbe. Wir laufen 6 Tage lang. Am 7. Tag ruhen wir uns aus und dann brechen wir wieder auf und laufen 6 Tage lang und ruhen uns wieder aus. Und es ist unser christliches Leben nicht genauso. Es ist oft sehr eintönig. Wir machen jeden Tag dasselbe. Klar, ab und zu gibt es Urlaub oder irgendwas zu feiern, aber der Alltag ist generell immer das Gleiche. Wir arbeiten 6 Tage, am 7. Tag ruhen wir uns aus. Und so ging es Israel. Sie waren in der Wüste und eines Tages war Mose weg. Mose war auf den Berg gegangen. Gott hat ihn hochgerufen, er sollte mit Gott reden. Und während Mose weg war, der Führer des Volkes, hatte das Volk eine Idee. Sie sagen, wir brauchen einen Gott. Wir brauchen etwas, was wir sehen können. Wir brauchen etwas, was wir anfassen können. Und Aaron sammelt Gold ein und gießt ihn ein goldenes Kalb. Und Aaron hat diesem Kalb sogar einen Altar gebaut, vor dieses Kalb gestellt und hat gesagt, geht schlafen, denn morgen feiern wir ein Fest des Herrn. Und dann lesen wir in 2. Mose, da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um sich zu belustigen oder um zu vergnügen, wie es Paulus übersetzt. Mitten in der Wüste, auf dem Weg ins verheißene Land, eigentlich schon kurz vor dem verheißenen Land, fängt das Volk an, einen Götzen anzubeten. Sie fangen mit Götzendienst an. Und liebe Geschwister, die Gefahr ist real. Wir müssen nicht so tun, dass das nicht für uns passieren könnte. Wir müssen nicht sagen, wir sind im 21. Jahrhundert. Natürlich bauen wir uns keine Götter mehr aus Holz und Stein und Gold. Die Gefahr ist für uns genauso vorhanden wie für Israel. Israel hat hier das 2. Gebot gebrochen. Sie haben ein Bild gemacht und sie haben das Bild angebetet. Sie haben nicht behauptet, dass es ein anderer Gott wäre, sondern das Bild sollte Gott sein. Aaron sagt, wir feiern ein Fest für den Herrn in der Wüste. Und diese Gefahr ist auch für uns real, für die Kirche. Wir müssen nur nach Rom fahren, um in die Sixtinische Kapelle zu gehen und ein riesen Deckengemälde zu sehen, wo Michelangelo Gott gemalt hat. Und das ist nur eines von vielen, aber das ist wahrscheinlich das bekannteste Bild, wo Künstler versucht haben, Gott zu malen. Die Kirche wollte schon immer sich ein Bild machen von Gott. Wir wollen wissen, wie Gott aussieht. Und wenn ich euch auffordern würde, die Augen zu schließen und euch Gott vorzustellen, hätte wahrscheinlich jeder von euch ein Bild vor Augen. Entweder, weil er es irgendwo im Fernsehen gesehen hat oder weil er sich Gott so vorstellt. Aber die Bibel sagt uns, wir sollen es nicht tun. Der Götzendienst Israels bestand nicht darin, neue Götter zu suchen, sondern sich ein Bild von Gott zu machen. Aber die Bibel sagt uns, Gott ist Geist. Und wir bekennen in unserem Bekenntnis, Gott ist reinster Geist, unsichtbar, ohne Körper, ohne Teile, ohne Leidenschaften. Anders ausgedrückt, Gott ist anders als alles, was wir uns vorstellen können. Gott ist nicht so, wie wir denken, Gott wäre, wenn wir uns ein Bild machen würden. Gott warnt uns davor, ein Bild von ihm zu machen. Und Gott sagt, mit wem wollt ihr mich vergleichen? Wem soll ich gleich sein? Ich bin Geist. Niemand kann sich ein Bild Gottes machen. Götzendienst, meine liebe Geschwister, beginnt nicht dann, wenn wir uns andere Götter suchen, sondern Götzendienst beginnt dann, wenn wir uns von dem Gott, den wir haben, ein Bild machen, wie wir ihn gerne haben würden und diesen Gott dann so anbeten. Und in der Gefahr stehen auch wir vielleicht. Hättest du manchmal lieber einen Gott, der lieb ist und der alle Menschen super toll findet und der gar nicht so brutal ist, wie es wir manchmal lesen in der Bibel? Oder vielleicht hättest du gerne einen Gott, der alle Ungerechtigkeit sofort beenden kann und sofort beendet, wenn er will? Oder vielleicht hast du eine ganz andere Vorstellung von Gott. Manche Christen haben die Vorstellung, dass Gott uns ganz viel Geld geben muss. Wenn ich genug spende, gibt Gott mir genug Geld zurück. Wir könnten verschiedene Bilder uns von Gott schaffen, aber die Bibel sagt, wir sollen es nicht. Wir sollen Gott so anbeten, wie er angebetet werden will. Wir sollen den Gott anbeten, der sich uns offenbart in seinem Wort. Natürlich sagen wir später, wenn ich angekommen bin in der Herrlichkeit, dann ist es einfach. Und vielleicht hat Israel auch gesagt, natürlich, wenn wir im verheißenen Land sind, dann können wir das machen, aber jetzt brauchen wir was. Aber Gott will, dass wir ihn jetzt so anbeten, wie er ist. So, wie er sich uns offenbart. Anstatt uns ein Bild davon zu machen, wie Gott ist, wie wir ihn haben wollen, sollten wir im Wort Gottes nachschauen, wie er ist und ihn entsprechend anbeten. Es gibt eine weitere Gefahr auf unserem Weg. Ein Weg durch die Wüste. Wir haben gesehen, Götzendienst ist eine Gefahr, in der auch wir stehen. Aber dann warnt uns Paulus auch vor Unzucht. In Vers 8 sagt er, lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben. Und es fielen an einem Tag 23.000 Mann. Seht ihr, Unzucht war in Korinth ein großes Problem. Es war den Korinthern ständig vor Augen, weil Prostitution gab es dort an jeder Straßenecke. Es war nicht nur etwas, wo man in bestimmte Bezirke für gehen musste, es gab es überall. Wenn man in die Tempel gegangen ist, hatte man Prostituierte. Aber man würde denken, das Volk Gottes in der Wüste stand doch nicht in der Gefahr, Unzucht zu treiben. Ich meine, die hatten klare Gesetze und Regeln. Da gab es doch niemanden, der sie hätte verführen können. Aber die Antwort ist leider doch. Und leider war nicht nur die Gefahr dort, es war sogar die Sünde im Volk vorhanden. Das Volk war in der Wüste unterwegs und ab und zu trifft man andere Völker. Völker, die auch durch die Wüste ziehen. Völker, die vielleicht am Rand der Wüste Städte gebaut haben. Und als die Israeliten auf die Moabiter trafen, lesen wir in Mosebüchern, und Israel ließ sich in Sittim nieder und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Unzucht zu treiben. Das heißt, sie haben angefangen, sexuelle Beziehungen mit anderen Frauen zu haben, außerhalb ihrer Ehen. Außerhalb des Rahmens, den Gott vorgegeben hatte. Und das hatte zu weiteren Sünden geführt. Durch die Unzucht ist auch noch andere Götzen ins Volk gekommen. Und irgendwann hat es Gott gereizt und Gott hat gesagt, jeder Mann, der dies getan hat, soll aufgehängt werden. Und Mose hat an einem Tag 23.000 Mann aufhängen lassen, weil sie alle Unzucht getrieben haben. Okay, jetzt ist es vor tausenden von Jahren in der Wüste geschehen. Aber wir sind doch anders. Wir wissen doch das alles. Wir haben es doch gelesen. Und wir wissen doch, dass ein Mann eine Frau hat und eine Frau ein Mann. Das hat Paulus ja schon erklärt im 1. Korintherbrief. Und wir wissen auch, dass wenn wir uns einen Partner suchen, dass wir den Partner nicht unter Nichtchristen suchen, sondern dass wir innerhalb der Kirche Jesu Christi nach einem Partner Ausschau halten. Ist doch alles überhaupt keine Gefahr mehr für uns. Ist es nicht? Lasst uns ehrlich sein, liebe Geschwister. Das Internet ist ein Ort mit unbegrenzten Möglichkeiten. Und wir haben viele Errungenschaften durch das Internet bekommen. Wir können vieles Gutes tun, aber das Internet bringt auch viele Gefahren mit sich. Und vor allem diese Gefahr. Gewisse Internetseiten sind nicht nur eine Gefahr, sind einfach nur Sünde, wenn man schon draufklickt. Wir müssen das nicht ausführen, aber wir wissen, dass gewisse Inhalte im Internet für uns nicht geeignet sind. Vielleicht sind wir Männer davon mehr betroffen als Frauen, aber ich habe auch Studien gelesen, die das Gegenteil beweisen. Aber das Internet ist wahrscheinlich die größte Gefahr auf unserem Weg, die uns zur Unzucht führen kann. Und ich kann euch nur ermutigen und nur auffordern, euch davor zu schützen. Denn wir sind den ganzen Tag im Internet. Entweder wir sind auf Facebook oder wir sind auf Instagram oder wir suchen etwas auf Google oder wir machen irgendwas. Immer, ständig können irgendwelche Anzeigen und Dinge auftreten. Und die Sünde ist im Internet nur ein Klick weg. Und keiner sieht's. Keiner weiß es. Keiner muss es wissen. Gott sieht's. Gott weiß es. Und ist am Ende Sünde. Und Gott nimmt diese Sünde ernst. 23.000 Mann wurden erhängt. Das Neue Testament sagt uns sogar, kein Unzüchtiger wird das Reich Gottes sehen. Keiner, der in Unzucht verharrt. Liebe Geschwister, wir müssen gegen diese Gefahr ankämpfen. Wir müssen gegen diese Gefahr auf der Hut sein. Ich denke, vor allem in unserer Zeit, egal ob Mann oder Frau, müssen wir wegen dieser Gefahr auf unseren Knien sein und Gott anflehen, dass er uns davor bewahrt und schützt. Also wir sind auf unserem Weg durch die Wüste und wir haben zwei Gefahren gesehen, Götzendienst und Unzucht. Aber Paulus gibt uns eine weitere Gefahr, eine dritte Gefahr, nämlich Christus versuchen. Vers 9 sagt, lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Und viele von uns kennen die Geschichte wahrscheinlich, es ist eine der bekanntesten Geschichten. Die Israeliten waren in der Wüste und in der Wüste gibt es Schlangen. Diese Schlangen hat Gott sogar extra gesandt und die Israeliten wurden davon gebissen. Und dieser Biss dieser Schlange war tödlich. Es war eine Frage von Stunden, bis man sterben würde. Und viele Israeliten sind daran gestorben. Und Gott sagt zu Mose, er soll eine Schlange aus Eisen machen, er soll sie in einen Stab befestigen und er soll diesen Stab aufstellen. Und jeder, der von einer Schlange gebissen wurde, sollte auf diese Schlange schauen und sollte geheilt werden. Viele haben es nicht getan. Und Paulus sagt, dadurch haben sie Christus versucht. Aber Jesus selbst sagt, dass es ein Bild von ihm war. Er wurde am Kreuz erhöht und jeder, der auf ihn schaut, am Kreuz erhöht, soll nicht zuschanden werden, heißt es im Wort Gottes. Und sagt Christus selbst in Johannes 3. Er sagt, er ist die Schlange geworden, die erhöht worden ist, damit jeder, der auf ihn schaut, Erlösung empfängt. Und Paulus benutzt dieses Bild, um uns deutlich zu machen, was wir tun sollen. Wir sollen auf Christus schauen. Mit allem. Wir sollen unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Es gibt nichts in uns, womit wir uns selbst retten könnten. Es ist stolz gewesen, dass die Israeliten gesagt haben, nee, ich schaue nicht auf die Schlange, ich kriege das schon irgendwie selber hin mit dem Schlangenbiss. Wir sollen ihn nicht versuchen. Wir sollen auf Christus schauen. Wenn wir unsere Hoffnung und unser Vertrauen nicht auf Christus setzen, dann versuchen wir ihn. Und jetzt sagt er, natürlich vertraue ich auf Christus. Ich bin doch Christ, das kennzeichnet mich doch aus. Ich vertraue auf ihn. Die Gefahr besteht doch gar nicht, Christus zu versuchen. Klar, ich vertraue auf Christus, aber ein klein bisschen kann ich vielleicht auch noch tun. Ich lebe doch ein gutes Leben, das muss doch ein bisschen was wert sein vor Gott, oder nicht? Ich habe doch eine ganz gute Erziehung gehabt. Klar, Christus hat mich errettet, aber bei der Heiligung bin ich eigentlich ziemlich gut. Ich meine, wenn ich im Wort Gottes lese, ich soll den Kampf kämpfen und den Lauf vollenden, dann mache ich das. Keine Frage, ich lasse die Sünden hinter mir. Natürlich vertraue ich mit allem auf Christus. Aber um ehrlich zu sein, das Geld auf dem Konto, was ich liegen habe, das habe ich schon meinem Fleiß und meiner Arbeit zu verdanken. Christus hat alles für mich verbracht, aber ein bisschen was schaffe ich auch noch. Ein bisschen was kann ich auch noch zu allem hinzutun. Seht ihr, das ist schon Christus versuchen. Nicht bei allem auf ihn zu vertrauen, nicht bei allem auf ihn zu schauen. Wir stehen ständig in der Gefahr, auf uns zu schauen. So sind wir gepolt als Menschen. Wir wollen auf uns schauen und auf unsere Mitmenschen und dann vertrauen wir auf uns und unsere Mitmenschen und nicht mehr auf Christus, nicht mehr auf den, der erhöht worden ist, damit wir in ihm alles erhalten. Und genau davor warnt uns Paulus. Lasst uns nicht Christus versuchen, sondern lasst uns all unser Vertrauen auf ihn setzen. Das ist also die dritte Gefahr, die wir gesehen haben, Christus versuchen. Im Götzendienst gesehen, Unzucht, Christus versuchen. Und jetzt gibt uns Paulus noch eine vierte Gefahr, nämlich Murren. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Wenn man den ganzen Tag durch die Wüste läuft, jahrelang, und immer nur dasselbe hat, kann man irgendwann unzufrieden sein, oder nicht? Jeden Tag Manna. Jeden Tag dasselbe Bild, nämlich Wüste. Jeden Tag dieselben Leute um einen rum. Und irgendwann hat das Volk angefangen zu meckern und hat sich angefangen zu beschweren. Und hat sich angefangen zu fragen, was soll das eigentlich, dass wir hier in der Wüste stecken? Und wir können es verstehen. Keiner von uns isst in einer Woche wahrscheinlich immer jeden Tag das gleiche Essen. Manche Menschen machen das, aber es ist das Untypischste. Wir essen verschiedene Gerichte. Und wenn uns jeden Tag das gleiche Essen serviert worden würde, würden wir anfangen irgendwann zu murren, zu meckern und wir wären irgendwann unzufrieden. Aber Hand aufs Herz, ist nicht nur eine Gefahr, wenn wir jeden Tag das gleiche Essen haben oder wenn man in der Wüste ist. Lass uns ehrlich sein, wir sind eigentlich relativ gut darin, uns zu beschweren. Wir sind ziemlich gut darin, unzufrieden zu sein, oder nicht? Vielleicht sind es besonders wir Deutschen, aber ich glaube, es sind vor allem wir Menschen, die wir von Natur aus dazu neigen, immer was Besseres haben zu wollen. Wir sind seit Anfang an dazu geschaffen, dass wir denken, wir haben was Besseres verdient. Die Situation, in der ich lebe, bin ich gar nicht wert. Ist unter meinem Niveau. Denkt an die Versuchung. Die Schlange kam zu Eva und hat zu Eva gesagt, du hast doch was Besseres verdient. Gott will dir das vorenthalten. Du solltest es essen, damit du wie Gott bist, damit du besser wirst. Seit Anfang an ist das menschliche Herz unzufrieden und will mehr. Und wir murren wegen verschiedensten Dingen. Und wir denken vielleicht manchmal nicht, dass wir murren oder meckern, aber es ist so. Ach, wenn ich nur mehr Geld zur Verfügung hätte und es mir besser gehen will, dann könnte ich Gott viel besser verherrlichen. Wenn ich endlich mein eigenes Haus oder meine eigene Wohnung habe, dann wäre alles besser. Dann ist alles viel einfacher. Wenn ich endlich die Beförderung bekomme, die mir zusteht, wäre alles einfacher. Aber sagt uns nicht das Wort Gottes, dass Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont hat für uns und uns mit ihm auch alles geben wird, was wir brauchen? Aber manchmal sind es vielleicht nicht die materiellen Dinge. Manchmal sind wir sehr gut darin, uns über Politik zu beschweren. All diese Fehlentscheidungen, die getroffen werden, all diese Gesetze, die verabschiedet werden, all diese Heuchelei, die da oben herrscht, die Ausbeutung des Volkes, die Steuern, die wir zahlen müssen. Und das Wort Gottes sagt uns auch, Gott hat jede Regierung eingesetzt. Und wir sollen jeder Regierung untertan sein. Und wir sollen die Gesetze befolgen, solange sie dem Wort Gottes nicht widersprechen. Okay, vielleicht meckern wir auf den Ebenen gar nicht, aber manchmal können wir geistlich murren. Und geistlich, ja, man nach damals, als die Kirchen noch voll waren, als das Evangelium noch jeder kannte, als man noch einen Anknüpfungspunkt hatte, wenn man mit Menschen reden wollte, als Evangelisation so viel einfacher war. Und wie schön wäre es, wenn Gott mehr Leute in unsere Gemeinde schicken würde. Warum sind wir so wenige? Und wir könnten noch hunderte andere Gründe finden, warum wir uns beschweren. Warum wir meckern, warum wir murren. Wir sind einfach gut darin, unzufrieden zu sein. Wir sind gut darin, mehr haben zu wollen. Aber wenn wir das tun, dann sagen wir letzten Endes, Gott handelt nicht richtig. Da beschweren wir uns über das, was Gott tut, der am Ende hinter allem steht. Gott, der alles richtig lenkt, der alles geordnet hat. Wenn wir unzufrieden sind, dann sagen wir Gott, dein perfekter Plan ist schlecht. Das ist am Ende Murren. Das ist Meckern. Liebe Geschwister, die Gefahren, die uns Paulus hier aufzeigt, sind echte Gefahren. Wir brauchen nicht so tun, als ob das Gefahren in der Wüste waren. Paulus erwähnt sie, weil sie für die Gemeinde in Korinth eine Gefahr waren und weil sie für uns eine Gefahr sind. Und ich bitte euch, nehmt diese Gefahr nicht auf die leichte Schulter nach dem Motto, es wird mir schon nicht passieren. Seht ihr, diese Gefahren sind auf unserem Weg durch die Wüste und diese Gefahren hat der Teufel gestreut, um uns von Gott und von Christus wegzubringen. Jedes Mal, wenn das Volk Israel in der Wüste gesündigt hat, haben sie gegen Gott gesündigt, haben Gott verlassen. Und Paulus warnt uns nicht leichtfertig zu sein. Er sagt, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Wir dürfen in unserem Stolz nicht denken, mir passiert das schon nicht. Für mich ist es schon keine Gefahr. Sehe zu, dass du nicht fällst. Sehe zu, dass die Gefahr dich nicht erwischt. Der Stolz ist unsere größte Gefahr, wenn wir so wollen. Sprüche sagt, Stolz oder Hochmut kommt vor dem Fall. Aber trotz aller Warnung, die Paulus hier ausspricht, trotz all den Gefahren, die wir gesehen haben, möchte ich mit der Ermutigung enden, mit der Paulus endet. Er sagt, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Liebe Schwester, die Gefahren sind real. Und die Gefahren sind wirklich. Und die Gefahren liegen auf unserem Weg. Aber sie sollen uns nicht entmutigen, sondern sie sollen uns zu Gott bringen. Sie sollen uns dazu bringen, dass wir mehr auf Gott vertrauen. Weil Paulus sagt hier, Gott ist treu. Und egal, welche Versuchung euch trifft, egal, welcher Gefahr ihr begegnet, mit jeder Versuchung, Gott zu verlassen, hat Gott einen Ausweg geschaffen. Gott gibt euch eine Lösung. Gott hilft euch durch die Gefahr hindurch. Hat er nicht Israel geholfen? Die Schlangen sind gekommen und sie wurden gebissen, aber Gott hat einen Weg geschaffen, damit der Schlangenbiss nicht mehr tödlich ist. Liebe Geschwister, wir sollten auf Gott vertrauen, weil er mit jeder Versuchung einen Ausgang schafft, sodass wir sie ertragen können. Paulus sagt hier, ja, die Gefahren sind da und die Gefahren wollen, dass ihr sündigt. Aber Gott hilft euch, dass ihr nicht sündigen müsst. Gott gibt euch die Kraft, durch die Versuchungen durchzugehen. Und Paulus sagt, bis jetzt habt ihr nur menschliche Versuchungen in Korinth erlebt. Aber es können schwerere Versuchungen kommen. Es können härtere Versuchungen kommen. Aber Gott wird euch helfen. Gott wird euch durchtragen. Der Abschnitt ist eine Warnung, aber der Abschnitt ist für uns auch eine Ermutigung, auf Gott zu vertrauen, auf ihn zu schauen, im Gebet zu ihm zu kommen und ihn zu bitten, wenn wir die Gefahren sehen. Ihn schon zu bitten, dass wir die Gefahren sehen, damit wir voll und ganz auf ihn vertrauen können. Liebe Geschwister, egal welche Gefahr euch begegnet, Gott gibt einen Ausweg. Gott ist treu. Und Gott wird uns durch die Wüste ins verheißene Land führen. Lasst uns beten.